Hier in den Cherry Garden Studios geht gerade die Sonne unter.
Und hier geht sie auf.
Da geht sie auf? Oh, das ist schön. Wahrscheinlich, weil du mich endlich nach einer Woche wieder siehst. Und ein Strahlen in deinem Gesicht.
Mein Herz puppert aus purer Freude.
Ja, das kann ich gut verstehen.
Von Sonnenauf- und Untergängen sowie leidenschaftlich schlagenden Herzen handelt auch das Album, dem wir uns heute widmen werden. Wir verlassen dafür den europäischen Kontinent und reisen nach Jamaika in das Jahr 1974, wo wir in Reggae, Rastafari und Revolutionen eintauchen. Doch zuvor: Wird Nico kündigen und den Podcast verlassen?
Also erstmal freue ich mich, dich wiederzusehen, und du wirkst wahnsinnig entspannt.
Ich wirke glücklich, weil ich weiß, es ist meine letzte Episode. So. Ich habe ja die Kündigung, die liegt hier neben mir. Ich muss nur noch unterschreiben. Ich mache es mal abhängig von der heutigen Episode.
Und ich dachte schon, dass du jetzt so tiefenentspannt bist, weil du jetzt eine Woche lang dieses wundervolle Album von Bob Marley gehört hast, dass wir in dieser Woche gehört haben.
Ich finde es erstens gut, dass du sofort in Medias Res gehst, Sebastian, ohne großes Vorgeplänkel, ohne große Abschweifungen, und dass du quasi schon ein kleines Fazit vorwegnimmst mit dem Adjektiv wundervoll.
Ja.
Es hat dir also gefallen, dieses Album.
Ja, ich möchte jetzt noch nicht zu viel zu meinem Fazit vorwegnehmen.
Naja, guck mal, wir können aber ja das Fazit auch an den Anfang stellen. Wir sind ja locker,
ja,
und frei.
Ja,
ja. Also insofern, tu dir keinen Zwang an.
Also ich habe jetzt in der Tat zum ersten Mal das Album Netty Dread, ich finde allein den Titel schon toll, Netty Dread gehört von Bob Marley. Sein Album aus 1974. Wieder mal so ein Album, das erschienen ist, als ich noch nicht geboren war. Finde ich auch mal toll. Und klar, ich kenne die Bob Marley Klassiker, ne, die wahrscheinlich alle kennen. Aber ich hatte noch nie so ein ganzes Album gehört. Und ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig entspannt. Man kann es so hören und es ist irgendwie, es groovt so durch den Raum. Und irgendwie wird man dabei immer lockerer.
Das ist das Gute daran, das kann man allerdings auch negativ markern. Also ich möchte jetzt deine gute Laune nicht zerstören, zumal im Hintergrund sich ein geradezu Caspar David Friedrichesker Schatten an deiner Wand abzeichnet. Aber wenn ich Bob Marley etwas sagen könnte, würde ich sagen: Bob, ein Song hätte doch gereicht. Es ist dasselbe Problem,
nein.
Was ich auch mit, wie hieß er noch?
Giroud the Damage.
Nein, um Gottes Willen. Nee, also so weit möchte ich nicht gehen.
Marvin Gaye. Da hattest du auch schon kritisiert, dass das alles gleich klingt.
Es klingt alles gleich. Hier liegt es allerdings auch an diesem Reggae-Rhythmus.
Genau, der ist natürlich irgendwie in jedem Lied eingebaut.
Was ich ihm ganz, ganz kritisch ankreide, ist, da gibt es Songs auf diesem Album, die haben ein fantastisches Intro, möchte ich sagen. So die ersten 10, 15 Sekunden, da denke ich, oh, das ist was Neues. Da hört man so eine Gitarre auch mal. Und dann, nein, es hört auf und dann dann verfällt er
ja,
wieder sozusagen
ja
in alte
mehr.
Muster. Er verfällt in alte Muster.
Ja, ja, ja. Und die Beatles fallen auch ständig in alte Muster.
Ich möchte nicht sagen, dass er ja gut, ich möchte sagen, er ist da so ein bisschen, also unkreativ. Also da hätte er sich...
Ach nein, du musst da mehr mal auf die Feinheiten hören. Das sind immer so Feinheiten und so besondere Knuffs und Kniffs drin.
Ja, also wie gesagt, also, ich möchte mich da nicht, ich habe ja nicht die Wahrheit hier gepachtet. Für mich, für meine Ohren, heißt es, Nettie Dread einmal durchgehört, danke, nicht nochmal.
Okay, na, das ist, ja, klar, also ne, wir geben hier immer unseren eigenen persönlichen Geschmack wieder, ne?
Und das dürfen wir auch, weil wir ja keine Musikwissenschaftler oder Historiker sind.
Ja, und selbst die beurteilen auch nach ihrem eigenen Geschmack. Die können wir noch nicht erzählen, dass sie immer alles hier nach hochwissenschaftlichen Maßstäben beleuchten. Ne? Die sollen auch mal aus ihrem Elfenbeinturm herauskommen, runterklettern und mal fünfe gerade sein lassen. Und ich muss sagen, ich fand dieses Album super. Ich werde es mir nochmal anhören. Und nach dem ersten Mal hören, dachte ich mir, oh, das ist ja wirklich, also wenn du so einen stressigen Tag hattest und alle dich nur genervt haben, dann hör diese Platte. Und danach bist du wieder irgendwie cool drauf.
Siehst du, bei mir ging es genau andersrum. Ich habe mir die Platte angehört und ich dachte, mein Gott, wie nervig. Teilweise dachte ich mir, das ist so ein Werbejingle nach dem anderen. Das ist so...
Oh, Werbejingle.
Ein Song, um gleich mal sofort einzusteigen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Track Nummer 7, Bend Down Low. Das beginnt wie eine Episode von der Sesamstraße.
Oh, okay. Da muss ich jetzt aber am ersten Mal reinhören. Bend Down Low. Lass uns doch mal reinhören. Ja. Wir hören mal so das Intro.
Wir hören mal rein.
Ja, so ein bisschen Sesamstraße ist drin.
Und jetzt kommt Herr von Bödefeld.
Wann ist die Sesamstraße erschienen? Wann ist zum ersten Mal die Sesamstraße? Die kommt doch aus den 70ern.
Ja.
Die haben da abgekupfert. Ja, und das müssen wir jetzt rauskriegen.
Aber jetzt mal auch hier. Abgesehen von dieser Sesamstraßen-Atmosphäre, was völlig Neues vom Sound her. Und dann fängt er mit seinem Reggae wieder an. Er könnte es mal durchhalten.
ja.
Also da ist viel ich hatte ja in der letzten Episode hatte ich ja Hugo von Hofmannsthal zitiert, dass wir keine neue Literatur hätten, sondern nur Goethe und Ansätze. Er hat gute Ansätze, aber er lässt sie dann leider auf der Strecke liegen, um seine Rastafari-Kultur zu zelebrieren. Und da wären wir eigentlich im Prinzip bei einem Hauptthema dieses Albums, Rastafari, eine Glaubensrichtung, die mir vollkommen unbekannt war.
Ja, also ich kannte mich da jetzt auch nicht mit den Details aus, ne? Ich wusste nur, ja, Rastafari ist irgendwie so eine Abkopplung des Christentums, irgendwie so ein bisschen, ne? Also sie nehmen so christliche Elemente. Also die glauben schon so, also die nehmen so die Bibel als Grundlage, soweit ich weiß. Haben halt diese Rastafari-Dreadlocks.
Ja, und sehen ja in Haile Selassie, dem Kaiser Äthiopiens, sehen sie den Wiedergeborenen, den Zurückgekehrten. Also sozusagen den zweiten Jesus Christus.
Ja, genauso, wo es irgendwo im Alten Testament beschrieben wird. Und dort steht auch irgendwie was zum Thema, man soll sich nicht die Haare schneiden. Und das haben sie übernommen. Und als der König irgendwo im Exil war, haben sie dann beschlossen, komm, wir schneiden uns jetzt auch nicht mehr die Haare, so wie es in der Bibel steht. Und wollten das eigentlich durchhalten, bis er wieder zurückkehrt nach Äthiopien. Und dann war er zurückgekehrt. Und dann war es halt aber auch irgendwie Mode und kultig. Da haben sie die Frisuren einfach so gelassen.
Sind das die berühmten Dreadlocks?
Ja.
Und leitet sich da vielleicht dann das Nettie Dread, der Albumtitel, her? Also ich konnte ja damit nichts anfangen. Nettie Dread.
Ja, ich gehe davon aus. Also diese Dreadlocks, ne, Dread übersetzt heißt ja so etwas wie Furcht. Ne?
Ja.
Dreadlocks sind eigentlich die furchtbaren Locken. Ja, zum einen auch irgendwie abwertend gemeint. Und man hat das dann irgendwann übernommen. weil die Leute hatten halt Angst vor diesen Menschen mit diesen Dreadlocks und ja, irgendwie furchteinflößende Locken. Und Netty Dread, Netty ist ja sowas wie schick, gut aussehende Dreadlocks. Also das sind im Grunde genommen hübsche, das ist hübsche Furcht, wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt. Netty Dread. In Anspielung aber auf die Dreadlocks natürlich.
Ich blicke in die Lyrics des Songs Netty Dread und gleich die erste Strophe, ich lese sie einfach mal vor. Dread, Netty Dread now, Dreadlock Congo Bongo Eye, Netty Dreadlock in a Babylon, a Dreadlock Congo Bongo Eye. Eh, children, get your culture and don't stay there and gesture, or the battle will be hotter and you won't get no supper.
Ja, das ist doch schon wieder sehr kritisch. Ja gut, sagen wir mal so, bei diesem Lied ist jetzt der Text nicht so doll, aber Lied Nummer 3, Them Belly Full, toller Text, ne, absolut gesellschaftskritisch und so ein Kampflied eigentlich gegen Armut und gegen Unterentwicklung und Ausbeutung und Kolonialismus, wunderbar.
Wirklich?
Und welch, ja.
Erstaunlich, er hätte das vielleicht musikalisch besser rüberbringen sollen, dann wäre man nicht eingeschlafen, während er die Revolution plant.
Ja, aber hallo. Also ich würde sagen, unter den Sängern, ne, wenn man mal so, oder dem berühmten, ja meistens sind es ja Sänger, es fällt mir jetzt keine Frau ein, die da einen ähnlichen Status erreicht hätte. Also Bob Marley ist eine Ikone. Auch eine Ikone der Freiheitsbewegung, ne? Wegen hier Kolonialismus und Bürgerrechte und Unterdrückung der Schwarzen. Absolut die Ikone. Der hat im Grunde genommen den jamaikanischen Bürgerkrieg geschlichtet. Das muss man auch mal wertschätzen.
Ja, und den Zweiten Weltkrieg hat er auch beendet. Und natürlich hat er die Sklaven befreit. Er ist nämlich Lincoln vorhergekommen.
Nein, dazu ist er leider nicht mehr gekommen, weil er ist ja schon mit 36 Jahren verstorben, der Arme. Also ich würde mal sagen, ne, als Sänger von auch seinem gesellschaftlichen Einfluss her, ist er fast schon zu vergleichen mit Nelson Mandela.
Also ich fühle mich hier permanent wie in einer Monty Python Sendung. Ich weiß gar nicht, wann Sebastian es ernst meint und wann er einen Gag macht.
Aber stell dir mal vor, der hätte jetzt noch genauso lange gelebt wie Nelson Mandela, dann wäre er absolut in dieselbe Liga aufgestiegen oder hätte zumindest aufsteigen können, man weiß ja nicht, was er sonst so alles gemacht hätte.
Wenn er jetzt noch leben würde, hätte er 40, 50 Jahre lang denselben Song machen können und abkassieren können ohne Ende.
Und hätte wahrscheinlich mittlerweile 30 uneheliche Kinder und wäre aufgrund der Wokeness schon absolut gecancelt, ja. Man hätte ihn schon in Grund und Boden gestampft.
Zumal
so
ja,
doch aus.
Wie ich gelesen habe, gegen Ende der 1960er Jahre war Reggae die bevorzugte Musik der britischen Skinheads.
Ach, ja.
Weswegen frühe britische Reggae-Produktionen auch unter dem Begriff Skinhead-Reggae vermarktet wurden. Es gibt wohl gute und weniger gute Skinheads und die guten, die haben Reggae-Musik gehört. Also die nicht rassistischen Skinheads.
Ach so, also diese britischen Skinheads sind auch schon die Nazis, ja?
Nee, also nicht die Nazis, sondern die Skinheads einfach.
Ja, aber sind das auch so Rassisten? Und, ach so, gibt's. Ja. Ja, wie was? Habe ich jetzt nicht verstanden. Also Skinheads sind jetzt schlecht oder nicht schlecht?
Nee, es gibt gute und schlechte.
Die Englischen. Ja, okay. Ja. Ich kenne jetzt also nur die Deutschen, ne? Die waren halt, das sind halt so diese 90er Jahre Neonazis.
Ja,
ne?
Aber das wäre zum Beispiel jetzt so ein Geschmäckle, wo man sagen würde, darf man Bob Marley noch hören, wenn in den 60er Jahren die Skinheads das gehört hätten? Da wäre der heute sofort.
Ja, auf jeden Fall. Was kann denn Bob Marley dafür, dass die seine Musik gut finden? Also, da kann er doch nichts dafür.
Ja.
Was machen wir denn jetzt, wenn auf einmal die AfD auf ihren Wahlkampfveranstaltungen nur noch Beatles-Songs spielt? Darf man die dann nicht mehr hören?
Oder wird die AfD dann wählbar?
Nee, ich glaube ja, dass Menschen, die bewusst die Beatles hören oder vielleicht sogar Bob Marley, eigentlich sollten sie Bob Marley hören, niemals auf die Idee kämen, bei der AfD ein Kreuz hinzumachen. Ich hatte ja schon mal, ich hatte ja schon mal die These, dass man Marvin Gaye spielen sollte in der Wahlkabine, damit sie nicht bei der AfD ein Kreuzchen machen. Bob Marley ist natürlich nicht ganz so subversiv.
Ein Kreuzchen machen.
Hm? Wie?
Da würden sie nirgendwo ein Kreuzchen machen, weil sie mit was anderem zugange wären.
Wenn sie Bob Marley hören, mit was denn?
Nein, wenn sie Marvin Gaye wenn sie Bob Marley hören, rauchen sie natürlich einen Joint.
Ja. Was ich toll finde und was das auch wieder für ein Zufall ist, ne? Jetzt hat uns der Zufallsgenerator von den 1001 Alben, die wir ja insgesamt hören werden, ausgerechnet jetzt Bob Marley und Nettie Dread zugelost. Und wusstest du eigentlich, dass es momentan einen aktuellen Film in den Kinos gibt über das Leben Bob Marleys? One Love
das
heißt der Film.
Nicht.
Ganz neu, gerade erst im Januar rausgekommen. Wird schon wieder.
Und Veronika Ferres
spielt
Bob
wird
Marley.
Für den Oscar schon gehandelt. Wobei, glaube ich, jetzt nicht in der aktuellen Oscarsaison, wahrscheinlich dann erst für die nächsten Oscars, also quasi 2025. Und da kannst du die Highlights seines Lebens nochmal miterleben, wenn man sich jetzt nicht so gut auskennt. Und da ist schon einiges passiert in diesen 36 Jahren. Ja.
Ich muss sagen, ich habe das Album Nettie Dread gehört und ich habe mich dann über Bob Marleys Leben in der englischsprachigen Wikipedia informiert. Und ich möchte sagen, damit kann ich diese Person und die Musik abhaken.
Ach.
Damit habe ich sozusagen meine Hausaufgaben erledigt. Und ich meine, wir begeben uns ja auch auf die Reise per Album durch die Galaxis, nicht um alles anzunehmen, was wir dort hören, was uns begegnet, sondern auch zu sagen oder selbst über uns zu lernen, wo unsere Grenzen sind.
Oh.
Bob Marley ist eine Grenze.
Ist bei dir schon eine
Grenze. Das ist für mich etwas, wo ich sage, wenn ich Glück habe, bleiben mir noch 40 Jahre auf diesem Planeten. Die möchte ich nicht damit verschwenden, mich mit solchen Nebenthemen zu beschäftigen.
Ui, okay.
Es ist für mich jetzt schon schlimm, hier zu sitzen, Sebastian, und mit dir eine Stunde, anderthalb darüber zu reden, wo ich denke, es ist doch nicht nötig, sich da jetzt auch noch mit zu beschäftigen.
Das tut mir wirklich
leid. Lass die Leute in Jamaika diese Musik hören. Lass die Leute dazu singen und tanzen. Sie sollen fröhlich sein. Aber das muss ich doch nicht tun. Bitte
nicht. Okay, liebe Leute, liebe Hörer da draußen, ich muss jetzt zur Einordnung dieses Kommentars vielleicht noch erwähnen, dass der arme Nico seit Wochen mit unserer Post-Production kämpft und
im
Grunde genommen fix und fertig ist. Und
das stimmt. Aber schieb meinen Groll, nein, nicht Groll, schieb meine Kritik an Bob Marley oder an der Reggae-Musik nicht auf die Post-Production. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich jetzt weniger Zeit gehabt habe, um mich auf dieses Album vorzubereiten. Ich stelle mir gerade vor, ich hätte 5, 6, 7 Tage gehabt. Auch dann hätte ich dieses Album nur ein einziges Mal gehört.
Ach, also
Ich bin so weit, wenn du mich vor die Wahl stellst zwischen Metallica und Bob Marley, ich würde Metallica wählen.
Okay.
Da habe ich irgendwie, das ist für mich irgendwie.
Und Giroud, was ist mit Giroud? Würdest du jetzt Giroud bevorzugen? Würdest du lieber Girouds Platte nochmal hören oder lieber Bobs?
Nö, die sind für mich auf einer Linie.
Oh, echt? Auf einer Linie?
Einmal gehört weg. Ja gut, die müssen im Prinzip auf einer Linie sein, denn sie sind beide in dem Buch 1001 Alben.
Ja, aber also ganz ehrlich, ne? Dieser Giroud, der wäre ja für mich einer der ersten, den man rauskegeln könnte, wenn mal wieder ein neues tolles Lied kommt, Album kommt. Aber jetzt, also für mich eine völlig andere Liga, ne?
Ich muss dazu sagen, wo wir gerade das Buch erwähnt haben, ich kann ja mal kurz in den Beitrag zu Nettie Dread reinlesen und das wird dich freuen, denn es kommt dir sehr entgegen, beziehungsweise deiner Sicht dieses Albums. Und hier steht, ich muss gerade die Stelle finden, es ist nur eine Seite, aber ich muss die Stelle finden, die absolut zitierenswert ist. Du wirst weinen, wenn du das hörst. Zitat: Gerüchte verkündeten, Marleys Sound würde schwächer, die Politik gemäßigter. Nettie Dread bewies allen das Gegenteil. Hier rockt jeder einzelne Song wie auf keiner anderen LP in diesem Buch. Angefangen mit dem ersten rebellischen Aufruf auf Lively Up Yourself gibt es keine Kompromisse, nur Überfluss an fantastischen Songs.
Ja, bitte anmarkern, hier im Buch kann ich so unterschreiben.
Ich habe es angemarkert, ja. Werde dem Verlag dann schreiben, dass er da die Alben durcheinander gebracht hat.
Genau.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Er ist einfach, ist das eigentlich alphabetisch sortiert in dem Buch?
Nee, in dem Buch ist es tatsächlich chronologisch sortiert.
Ah, okay.
Und es ist auf Seite 334, dieses Album folgt Randy Newman, Good Old Boys. Und ist vor Robert Wyatt mit Rock Bottom. Beides aus dem Jahr 1974.
Kenne ich beides nicht. Sagt mir jetzt nichts.
Kommen wir noch zu.
Und dann können wir mal schauen, ob sie berechtigterweise sich in die Reihe links und rechts von Bob Marley einreihen.
Du hattest gerade versucht anzumerken, was dein Lieblingssong dieses Albums ist.
Mein Lieblingssong ist Revolution, Lied Nummer 9. Da finde ich den Text gut und ich finde auch einfach den Sound gut. Cool wollte ich sagen. Cute. Cute. Cool. Stoll.
Sollen wir da auch mal kurz reinhören?
Ja, hör mal rein.
Ist schon fast so ein Marvin Gaye-Beginn. Ja? Revolution. Super.
Da singt er ja erst Rebellion.
Und dann fängt er wieder an.
Und aus Rebellion wird dann Revolution.
Da geht's so. Bend or down low. Netty Dread. No woman, no cry. Rebel music. Bend down low. Talking blues. Alle Songs in einem. Und dann diese ständigen Hintergrund. Diese drei Damen.
Ja, aber weil es
stell
ist...
Stell dich doch einfach in die Alpen. Dann hast du dein Echo, dann musst du nicht diese drei Leute noch bezahlen.
Ja, aber ich finde, das strahlt auch so eine Ruhe aus, ne? Also man kann sich da so hinsetzen, vielleicht mit einem schönen Getränk. Da kannst du sogar ein Buch beilesen und im Hintergrund...
Nein, ich fühle mich da permanent, also wie in
angenehm.
Dieser... Ich fühle mich permanent wie bei den Evangelikalen.
Nein.
Jesus ist groß, du musst glauben. Und dann fahren sie die Rollstuhlfahrer nach vorne und du musst dran glauben. Und dann steht er auf und geht. Und im Hintergrund singt Bob Marley und diese drei Damen begleiten ihn. Das ist für mich das Bild.
Also für mich ist diese Musik fast wie so eine wohlige Geräuschkulisse. Sie packt einen ein.
Schweißgebadet.
Als würde man so in einer Badewanne liegen. Und ich liege nie in einer Badewanne.
Badewanne, das ist die Titanic.
Nein. Also, okay, ich stelle fest, es ist nicht so deine Musik. Muss sie aber auch gar nicht sein.
Nein, sie tut ja nicht weh. Sie ist sanft, sie ist schön, aber sie ist... eintönig, ich kann da nichts mit anfangen. Da gibt's nichts, wo ich sagen kann, oh, das war interessant jetzt hier, was er hier gemacht hat. Nein, es geht wieder.
Okay, dann geh doch mal wieder ins Kino und guck dir One Love an, den neuen Film über Bob Marley. Und wobei ich sagen muss, dass bei dem Darsteller haben sie auch wieder einen genommen. Da haben sie, glaube ich, drauf geachtet, dass er besonders gut aussieht, ne? Er ist deutlich hübscher als der echte Bob Marley.
selbst ich würde in meiner Kritik ad hominem jetzt nicht so weit gehen, wie Sebastian das gerade getan hat. So nach dem Motto, ich mag seine Musik, aber mein Gott, ist der Kerl hässlich.
Nein, das will ich gar nicht sagen. Eigentlich will ich nur diesen Film kritisieren, weil man hat nicht so sehr darauf geachtet, dass er so aussieht wie Bob Marley. Ich glaube, man wollte da auch so ein bisschen... Man brauchte dann eine attraktive Person, ne? Da hat Hollywood auch wieder ein bisschen dran gedreht, damit es auch noch cooler aussieht, ja, und noch mehr Menschen anspricht.
Ich habe mir Gedanken gemacht, warum ich auch mit der Stimme an sich, aber Ja, mit den Liedtexten oder wie er sie rüberbringt, das berührt mich auch irgendwie nicht. Und ich vermute, er hat ja nun dieses jamaikanisch-englische, dieses kreolische in seiner Sprache. Und da habe ich mal nachgelesen, da steht, Zitat, außerdem ist die Sprache stark mit dem Sprossvokal A durchsetzt. Und genau das ist es. Man hört ja nur A's bei ihm. Auch so zur Verbindung. Hier steht jetzt zum Beispiel der Satz im Englischen, they go home. Und im Jamaikanischen würde es them a go home. Da ist überall so ein A drin. No woman, no cry, A-I. Überall hört man diese A's, diese A-Laute, diese verbindenden. Vielleicht ist das auch etwas, wo ich sage, bitte nicht.
Ja, also was diese Sprache angeht, da gibt es ja einen sehr berühmten deutschen Reggae-Sänger. Er nennt sich Gentleman. Kennst du wahrscheinlich wieder nicht. Ist aber,
ich wusste gar nicht, dass das Reggae bis nach Deutschland
doch,
geschwappt
da gibt es,
ist. Aber
da
gut.
Gibt es Gentleman, der übrigens Sohn eines Pfarrers ist, wenn ich richtig informiert bin. Und der ist sehr erfolgreich gewesen. Aktuell nicht mehr ganz so. Also ich habe zumindest länger nichts von ihm gehört. Aber vor allen Dingen so in, ich glaube so ab den 90er Jahren war der sehr, erfolgreich. Naja, wobei eher so in den Nullerjahren sehe ich hier gerade. Und der lebt auch mittlerweile in Jamaika, ist glaube ich mit einer Jamaikanerin verheiratet und der spricht auch diese Sprache, wie nennt man die noch? Also diese A-Sprache, ne, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, Patwa oder so.
Ja, irgendwie so. Spricht er fließend.
Ja.
Und diese Musik von Gentleman.
Ach, er kommt aus Jamaika?
Nein, nein, das ist ein Deutscher. Der kommt aus Osnabrück. Ein Reggae-Sänger aus Osnabrück. Der jetzt okay, mega erfolgreich gut. ist und fließend diese Sprache ja, spricht.
Moment. Dann ist der ein Weißer?
Er ist ein Weißer und er singt Reggae. Ich habe ihn noch nicht mit Dreadlocks gesehen, weil ich glaube, er hat auch gar nicht so viele Haare. Da müsste er ziemlich lange warten, bis er von selbst Dreadlocks hätte. Und trotzdem macht er Reggae-Musik. Ich weiß gar nicht, ob er heutzutage das noch machen darf. Also wenn einer es sich kulturell angeeignet hat, dann ja wohl er. Mit bürgerlichem Namen heißt er übrigens Tillmann Otto.
Ja gut, damit wäre er ja nie
Nein.
zu irgendetwas gekommen.
Nein.
Tillmann Otto,
ja.
Nein.
Aber wir wollen ja gar nicht über Gentlemen reden.
Darf ich eine Anekdote aus Bob Marleys Leben erwähnen, die mir wirklich erwähnenswert erscheint?
Ja.
Zwei der Autos, die Marley besaß, waren BMWs. Ein 1602 und dann ein E3 2500. Er kaufte sie wegen des Namens. Er sagte, BMW stehe für Bob Marley and the Wailers.
Ja, das ist doch...
Das war für mich eine Anekdote, wo ich dachte, ja, das passt wieder. Und zufälligerweise gab es vor einigen Tagen in der NZZ einen Artikel, der den Titel trug, Oh Lord, kaufst du mir einen Mercedes-Benz, sang Janis Joplin. Rockstars lieben Limousinen, eine Kulturgeschichte. Darin findet sich die folgende Passage. Mick Jagger fuhr seinen Aston Martin. Bruce Springsteen mochte Corvettes. Pete Townsend besaß einen riesigen Mercedes. Jeff Beck stand auf Sportwagen, die ihm nicht schnell genug sein konnten. Miles Davis machte aus seinem Lamborghini in einer zu steil genommenen Kurve Kubismus. John Bonham von Led Zeppelin pimpte einen T-Ford von 1923 auf, den er von den USA in seine englische Heimat fliegen ließ. Eric Clapton sammelt Ferraris, Elton John besitzt einen Wagenpark und so weiter. Und nun wissen wir, dass auch Bob Marley zumindest zwei BMWs besaß. Also es muss schon irgendwie, da muss es schon irgendeine Verbindung zwischen Musik und protzigen oder schnellen Autos geben.
Ja, wobei mein Eindruck ist, dass das mittlerweile ein bisschen peinlich wird. Ne? Also das passt nicht mehr so ganz zum Zeitgeist, auch sich da so eine
ja,
ganze
Flotte
anzuschaffen.
Ich weiß nicht, ob Gentleman sich sowas leisten kann.
Nein, der würde
kann.
Das nicht machen.
Wir reden ja hier von den 60er, 70er, 80er Jahren.
Ja, genau. Heutzutage würde man diese Autos kaufen, um sie den Armen zu geben. Aber nur wenn es Elektrofahrzeuge
ja,
sind. Nur wenn es Elektrofahrzeuge sind. Und es ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht. es wirkt einfach
geht
prollig.
Geht der Trend nicht eher zum Privatjet?
Ja,
wenn ich nochmal den Namen Taylor Swift
wieder in die Diskussion bringen möchte.
Ja. Ja, danke.
Es gab ja noch nie so viele Privatflugbewegungen wie aktuell. Und das ist in der Tat ein Problem. Deswegen hat ja auch durchschnittlich so ein Superreicher einen vielfachen CO2-Fußabdruck wie so ein Normalmensch. Im Vergleich. Ich habe da mal eine Statistik gesehen, ich glaube 10-mal so viel oder so ähnlich. Also es war wirklich deutlich mehr.
Ich muss auch sagen, dass Bob Marley auch ziemlich rumgekommen ist. Von Jamaika ist er ja, glaube ich, erst in die USA gezogen zu seiner Mutter. Seine Mutter war ja erst 18, als er geboren wurde und sein Vater, glaube ich, schon Mitte 60.
Ja, und sein Vater war britischer Offizier bei so einem, bei der Armee oder was, ne? Oder Kolonialverwaltung, keine Ahnung. Also
ja, und er ließ sich, glaube ich, Captain nennen, ja. Dabei ist er über den Mannschaftsdienstgrad nie rausgekommen. Jedenfalls zog er zu seiner Mutter nach Delaware oder wo. Und dann hat er ein paar Jahre in London gewohnt. Und er ließ sich ja dann am Ende seines Lebens, er ist ja an Hautkrebs gestorben, wenn ich das richtig verstanden habe. Er ließ sich am Ende seines Lebens in einer deutschen Klinik
zu
alternativen Methoden behandeln.
Irgendwo in Bayern. Jetzt muss man dazu sagen, als Rastafari hat er normale Medizin eigentlich abgelehnt und hat deshalb auch seinen Hautkrebs am Fuß, glaube ich, nicht behandeln lassen. Und
ja, der ist dann gestrahlt, glaube ich, bis ins Hirn und in die Organe schon hinein. Es war zu spät. Ja,
als dann zu spät war, hat er doch mal sein Glück versucht in Bayern. War jetzt auch nicht so erfolgreich.
Nee, nein.
Und er ist dann zum Sterben zurück nach Jamaika geflogen oder wollte nach Jamaika fliegen, hat es dann aber nur bis Florida geschafft. Die Zwischenlandung musste, also er konnte nicht weiterfliegen. Da war er bei der Zwischenlandung schon zu geschwächt und ist dann da, glaube ich, irgendwo verstorben.
Kommen wir kurz auf das Cover, Sebastian, auch da, also bitte, nimm's mir nicht krumm, aber auch da würde ich sagen, ja gut, da ist ein Kopf drauf.
Ja, da ist ein Kopf drauf und man sieht natürlich auch die Dreadlocks. Und es ist aber ein Cover, ist jetzt kein Foto, sondern ich würde sagen, es ist ja so ein, also es sieht gemalt aus, ne? Es ist eher so eine Grafik. Oder meinst du, es ist ein Foto? Ne, ich glaube nicht.
Und die Farben sind halt diese Rastafari-Farben, ne? Also die äthiopischen Farben. Rot, Gold oder Gelb und Grün.
Ja.
Aber was im Hintergrund abläuft, das sieht ja schon aus wie Chaos, wie Armageddon, wie Sodom und Gomorra. Was läuft denn da? Ist das vielleicht rechts eine untergehende Sonne? Ist das ein Berg? Und oben drüber, über diesem roten Etwas, da sieht man so eine Art Blitz.
Ja, also für mich hat das irgendwie so was Dschungelhaftes.
Und dann ist rechts oder links, von uns gesehen links, so eine felsenähnliche Struktur, könnten auch Tiger sein.
Also ich sehe Felsen auf der linken Seite, auf der rechten Seite ist eher so Dschungel, jamaikanischer Dschungel mit Sonnenuntergang im Hintergrund. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Und er, also Bob Marley selbst, wirkt auch ziemlich, als käme er aus dem Dunkeln.
Ja.
Ist er ein Lichtbringer?
Lief vielleicht an den dunklen Haaren. Er ist also,
ein Luzifer.
Ich würde sagen, er ist ein Hoffnungsschimmer.
Hoffnung worauf?
Ja, auf eine bessere Welt. Auf Gerechtigkeit.
Ja gut, also
Gleichberechtigung.
Diese Hoffnung hat er bei mir ja schon erreicht, denn die Hoffnung auf eine bessere Welt war bei mir nach 42 Minuten da. Hat sich erfüllt.
Das kann nur so ein privilegierter, weißer Mitteleuropäer von sich geben.
Komm mir jetzt nicht mit der Rassismuskarte.
Ja.
Es ist halt nur nicht meine Welt. Und ich meine, es ist auch nicht seine Welt. Alles zog ihn zurück nach Äthiopien, ins gelobte Land, das für ihn ja das Palästina war. Er selbst wollte ja nicht auf Jamaika bleiben, weil er beziehungsweise seine Vorfahren als Sklaven dahin verschifft worden sind. Er wollte wieder zurück. Und was tut er am Ende seines Lebens? Er konvertiert erneut. Und wohin konvertiert er? In die äthiopisch-orthodoxe Kirche.
Ja. Aber das finde ich ist ja durchaus also schlüssig irgendwie, ne? Also schließt sich ja so ein bisschen der Kreis.
Er hat angefangen als Katholik, ist dann zum Rastafari geworden, sagt man das Rastafari? Rastafaro? Und endete dann als äthiopisch-orthodoxer Christ. Warum? Also ich habe da jetzt keinen Grund für diese dritte Konversion also die gefunden. Lag es wohl an seiner Krankheit?
Ja, vielleicht. Die Rastafari streben ja an, dass sie quasi nach Afrika zurückkehren. Ne? Also dass sie quasi in die verlorene Heimat zurückkehren.
Ja.
Und ich meine, Jutta Steinbach strebt das auch heute noch an, dass sie in ihre Heimat zurückkehrt. Aber das ist jetzt wirklich ein blöder Vergleich.
Ja.
Nein. Ich möchte sie auch in keinster Weise auf dieselbe Stufe stellen mit Bob Marley, um Himmels Willen. So, jetzt habe ich mir selber den Faden verloren. Also, nein, er will nach Afrika zurückkehren, ne, so als Rastafari. Insofern finde ich dann, dass er dann zum äthiopischen Christentum konvertiert, ist doch eigentlich nur folgerichtig. Ist doch ein logischer Schritt.
Dann war der Rastafarismus nur ein Zwischenschritt, eine Zwischenstation.
Ja, ja, toll fand ich ja, dass es vor einigen Jahren das Gerücht gab, dass man seine sterblichen Überreste nach Äthiopien überführen will. Und
Bob Marleys.
Ja. Genau. Es gab das Gerücht, er ist ja auf Jamaika in irgendeinem Mausoleum beerdigt. Und jetzt gab es irgendwie das Gerücht, dass er exhumiert werden soll und alles soll rüber nach Äthiopien. Das war ein Riesenaufschrei. Die Jamaikaner haben sich aufgeregt und die Fans und dann wurde das irgendwann dementiert. Von seiner Mutter, glaube ich. Ich glaube, die lebt noch. Oder sie lebte zu dem Zeitpunkt noch.
Die ist gestorben.
Ist die gestorben?
Die ist 2008, glaube ich.
Ja, aber dann muss das kurz vor ihrem Tod gewesen sein. So irgendwann in den Nullerjahren.
Was mir gerade einfällt, weil du gesagt hast, dieses Cover erinnert dich so an eine Dschungelatmosphäre, könnte dann eventuell der Bob Marley, also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber könnte er eventuell der Löwe von Juda sein?
Der Löwe von Juda?
Ja, das ist das Symbol der äthiopischen Monarchie.
Ja.
Da schließt sich dann der Kreis. Und diese Farben, grün, gelb und rot, sind ja auch die Farben, die panafrikanischen Farben. Das strebte er ja dann auch an.
Ja.
Die Rückkehr nach Afrika.
Also da steckt schon ein Konzept dahinter. Übrigens auch hinter den Rasta-Locken. Ne? Also diese löwenartige Erscheinung, indem man so eine Dreadlock-Löwenmähne hat, das ist ja durchaus eine Referenz daran.
Einen Löwen von Juda.
Was?
Ja.
Referenz?
Ja, ja.
Nein. Reverenz, sagt man, ne?
Ja.
Ja. Ach, das kriegen wir jetzt nicht rausgeschrieben.
Man sagt aber auch Referenz.
Was? Ja, aber doch nicht in dem... Aber
auch Referenz.
Ja, aber doch nicht so.
Aber nicht in diesem, nicht in diesem Fall,
nein,
Sebastian.
In diesem Fall.
Aber man sagt es. Man sagt beides.
Ich schieb's auf den Popschutz. Gut. Ja, also das muss ich sagen, ich bin scheiße vorbereitet diese Woche. Weißt du, aber weißt du, woran das lag? Ich fand diese.
An der Post-Production lag es nicht, Sebastian.
Nein, das lag an dem Album auch. Dieses Album, da war ich so entspannt beim Hören und so beruhigt. Mir ist halt auch dazu nichts eingefallen.
Nichts eingefallen.
Ja,
es hat keine Ecken, keine Kanten,
weil das so beruhigend ist.
Du hast ja gesagt, oh, das ist interessant.
Es ist so
das
beruhigend.
Ist interessant. Nein,
ich hatte auch keine großen Assoziationen, weil ich war einfach nur so relaxed und gechillt. Ja.
Ach ja.
Ach komm, das nächste Album ist auch mal wieder was für dich dabei.
Na, ich meine, es wäre doch ganz schrecklich, wenn wir uns 1001 Alben anhören würden und wir würden 1001 absolut genial finden.
Ja, das stimmt.
Oder 1001 absolut verteufeln.
Also wenn ich es jetzt nochmal Revue passieren lasse, ne? Das ist jetzt Episode 6.
7.
Oh, 7 schon. Oh, wir sind schon bei Episode 7. Okay, also wir haben
Marvin... Ja, es fühlt sich an wie 7000.
Wir haben Marvin Gaye gehört. Dann haben wir Creedence Clearwater Revival gehört. Dann haben wir... Churches gehört. Dann haben wir es bei wie
Metallica vorher.
Ich packe meinen Koffer, ne? Dann haben wir Metallica gehört. Dann haben wir Giroux gehört. The Kings und jetzt Bob Marley.
Richtig. Ja.
Von diesen sieben Alben muss ich wirklich sagen, hat mir jetzt Bob Marley am besten gefallen.
Interessant.
Ja.
Ich verurteile das nicht, Sebastian. Nein, ich nehme das.
Kann man einfach so da stehen lassen.
Zur Kenntnis.
Ja, kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen. Gut.
Ja. Ansonsten.
Allerdings muss ich mich jetzt nach einem Co-Host umschauen.
ja, das tut mir leid.
Wenn jemand vielleicht diese freie Stelle, die gleich frei werden wird, wir machen das, wenn die Aufnahme gestoppt ist. Wenn sich also jemand auf diese freie Stelle bewerben möchte, Link ist in der Beschreibung.
Vielleicht Joe Biden in ein paar Monaten, also im November, wenn dann die Stelle frei, also wenn er seinen Posten räumen muss, ne, dann bräuchte er eine neue Bestätigung.
Aber dann müsste er ja jetzt schon losgehen.
Ja, deswegen
er,
ja.
Wenn er pünktlich im Podcast-Studio auftaucht.
Ja. Genau. Kann man nochmal vielleicht zur Einordnung, ne, jetzt war der Super Tuesday, Donald Trump hat gewonnen, also die Vorwahlen der Republikaner ziemlich deutlich für sich entschieden. Er hat keine ernstzunehmende Konkurrenz mehr. Das heißt, es wird wieder ein Rennen geben zwischen Joe Biden und Donald Trump. Oh, und ich mache mir echt so ein bisschen Sorgen, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Na, aber vielleicht doch. Also Joe Biden, ich hoffe, dass er noch durchhält bis November. Er hat jetzt die Rede zur Lage der Nation gehalten. Da fand ich, wirkte er ganz angriffslustig.
Um mit dem Rastafarismus zu sprechen, das ist das Babylon-System. Die weiße, westliche, kapitalistische Welt ist das Babylon-System.
Ja.
Ja.
Was ist denn schlecht daran?
Ich wollte da nur einen kleinen Link zu Bob Marley
es gibt
wieder.
Keinen Link. Das ist völlig konstruiert. Können wir auch rausschneiden.
Ach so,
mit Joe Biden, ne? Fiel mir jetzt nur ein, weil ich habe gerade einen Ausschnitt gesehen. Kurz hier bevor wir uns getroffen haben, habe ich einen Ausschnitt gesehen aus seiner Rede. Und da wirkte er wirklich ziemlich angestrengt angriffslustig. Also im positiven Sinne. Also ich glaube, er wollte da auch zeigen, dass er noch fit ist.
Aber weißt du, wo ich immer am meisten Angst habe, wenn Joe Biden, egal wo er gerade ist, aber wenn er den Untergrund wechselt, vom Beton zum Rasen, dann denke ich immer, heieiei, das war's jetzt. Ja. Und manchmal, wenn er dann so den Übergang vom Festen zum Flauschigen eher unsicher meistert und so ein bisschen ins Taumeln gerät, dann fängt er so an, so 3, 4, 5 Schritte zu joggen, als hätte er es absichtlich gemacht.
Ja, genau, um so ein bisschen Dynamik reinzubringen, ja.
Genau.
Das ist mir sowieso schon aufgefallen, bei so Wahlkampfauftritten, ne? Warum laufen eigentlich die Spitzenkandidaten immer so komisch künstlich auf die Bühne? Das ist einfach dämlich. Warst du schon mal bei einer Wahlkampfveranstaltung?
In Amerika?
Nein, auch in Deutschland ist das so. Warst du mal auf einer?
Nein.
Ich war mal auf einer Wahlkampfveranstaltung zufällig, also ich bin da irgendwie reingeraten, von Ute Vogt. Kennst du Ute Vogt?
Nein.
Die wollte mal Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg werden. Und da war ich zufällig bei so, eher aus Langeweile, ne? War ich bei so einer Wahlkampf.
Wann war das?
Oh, das war, ich habe zu der Zeit in Heidenheim studiert. Und das heißt, das muss zwischen 2000 und 2003 gewesen sein. Und da machte Ute Vogt auch in Heidenheim Station. Und da es in Heidenheim sonst nicht viel gibt, was man machen kann, bin ich zu dieser Wahlkampfveranstaltung gegangen. Und da war das auch so. Sie kam erst ganz normal rein und wartete dann so ein bisschen auf ihren Auftritt. Und es gab auch so eine Moderatorin, die hat sie dann angesagt, oh, hier kommt unsere zufällige Ministerpräsidentin. Und dann kam so ein Tusch. Und dann nahm sie so einen künstlichen Anlauf und sprang dann so die Treppe hoch auf die Bühne. Also sie hüpfte fast drauf und ich glaube, sie wollte damit Jugendlichkeit, Spritzigkeit, Dynamik rüberbringen. Aber es ist komplett albern, ja. Also kann man nicht ganz normal da runtergehen oder darauf gehen. Also Leute. Lass das
Was
einfach.
Was mir bei Donald Trump ja aufgefallen ist, er macht ja immer so.
Sieht man jetzt nicht, er hält die Faust hoch.
wie in den, wie zu DDR-Zeit oder weiß nicht, in dem Sozialismus, ne? Ja. Oder Black Panther, aber ein bisschen weiter unten. Black Panther war ja nach oben gestrickt, ja, genau. Die Faust. Ja. Er macht's immer hier vorne und dann immer dieses Zeigen. Er zeigt immer auf irgendwelche Menschen im Publikum.
Aber das macht Joe Biden auch. Nicht ganz so häufig wie Donald Trump, aber das scheint irgendwie so eine amerikanische Floskel zu sein. Also gehört auch irgendwie zum guten Ton, dass man als Kandidat auf irgendwelche Leute zeigt, ne? Ich weiß gar nicht, was wollen Sie damit sagen? So nach dem Motto, hey, ich habe dich gesehen. Hallo Fan, ich habe dich gesehen, ich habe dich wahrgenommen. Ist das so eine Wertschätzung?
Ich könnte mir vorstellen, dass das die Parteispender sind, die am meisten gespendet
natürlich.
Haben.
Natürlich. Ja.
Um sie zu beruhigen. Ja. Er sieht mich.
Ja.
Mhm. Aber es ist doch Wahnsinn, ne? Ich meine, der war doch fast 4 Jahre weg. Und dann lässt er auch noch diese TV-Diskussionen ausfallen. Ja. Er tritt da gar nicht auf.
Nötig.
Er sagt, ach, lass. Ne? Und er gewinnt mit überwältigender
Mehrheit. Ja, das ist doch die Strategie, ne? Also er hat doch im Grunde genommen zu verstehen gegeben, mit diesem Pöbel, der sich da noch bewirbt, muss ich mich gar nicht abgeben, weil die Leute lieben mich ne?
Aber warum geht die Strategie auf? Warum macht das dann nicht alle
ja, so? Ich weiß auch nicht, es ist ein Phänomen. Es ist ja auch so, und er sagt ja selber, er könnte auf der Fifth Avenue in New York könnte einen Menschen erschießen, die Leute würden ihn trotzdem wählen. Also...
Ja.
Da scheint was dran zu sein, ne? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, weil er.
Könnte man jetzt, um vielleicht wieder den Turn zu Bob Marley zu kriegen, könnte man ihm eine Macht der Dreifaltigkeit zusprechen, als wäre er der Kaiser von Abessinien. Als wäre er Haile Selassie persönlich,
ja,
der Wiedergeborene.
Ja, vielleicht. Wie, also,
so ähnlich ist es doch.
Also Donald Trump
sie beten
ist der Messias.
Ihn ja, quasi
ja.
An.
Ja, ist auch so.
Ja, der ist der Messias, ne? Nur er kann Amerika retten.
Ja.
Wir machen uns hier lustig über die Rasterfahrer. Machen wir uns ja nicht. Aber man sieht diese Dynamiken, sieht man ja auch überall.
Ja, dann noch dieser Trend zu komischen Frisuren. Auch das.
Aber sieht man, bei Herr Milley hat jetzt auch schon Probleme.
Ja, aber das ist in der Tat ja ein Zeichen, um sich quasi vom Mainstream abzusetzen, ne? Verrückte Frisuren, und.
Gibt's da jemanden in Deutschland?
Da muss ich gerade überlegen. In Deutschland gibt's da jemanden mit verrückten Frisuren?
Ich meine, Herr Höcke
ja,
hat
so eine komische Schmalzlocke, ne? Also das ist auch in der Tat ein bisschen komisch. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Methode dahinter.
Ja.
Aber ist jetzt noch nicht so wie bei Herrn Wilders in den Niederlanden. Das ist ja auch phänomenal.
Herr Wilders, wenn ich an eine komische Frisur denke, denke ich komischerweise an Herrn Lauterbach.
Herr Lauterbach? Wieso? Hat er eine komische Frisur?
Ja, Herr Lauterbach hat immer so ein bisschen... so ein bisschen den Boris Johnson drin. Also da steht mal hier eine Ecke
ja,
ab
ich glaube,
und da
er,
ist
er
mal
hat
was
so
durchwuschelt.
Er hat so ein paar ungünstige Haarwirbel, glaube ich. Ne?
Oder vielleicht, weil er immer von Köln im ICE schläft.
Ja, vielleicht auch das.
Dass er sich da irgendwie die Frisur zerstört, ich weiß es nicht.
Ja. Aber wo du jetzt Lauterbach sagst, ne, da schließt sich auch wieder der Kreis. Jetzt wird ja endlich Cannabis freigegeben und gehört zum Reggae auch irgendwie dazu, ne?
Ja, und zur Religion?
Zur Religion
was
und Bob Marley wurde sogar mit einem Marihuana-Zweig beerdigt. War eine Grabbeigabe.
In dem Wikipedia-Eintrag steht unter dem Titel Kultur bei Rastafari traditionelle Geschlechterrollen, Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit, Ernährung und Genussmittel. Die ersten beiden lassen wir mal raus. Und da steht jetzt bei Ernährung Genussmittel, grundsätzlich lehnen die Rastafarians, ach so nennt man sie, Alkohol sowie Tabak, sowie die in Levitikus verbotenen Speisen ab und ernähren sich in den meisten Fällen ohne tierische Produkte und Salz. Also sie lehnen Alkohol und Tabak ab, sind aber dem Cannabis nicht abgeneigt. Denn hier steht weiter, viele von ihnen, aber nicht alle, konsumieren gemeinsam auf rituelle Weise Cannabis als Rauschmittel bzw. Marihuana, was im Rastafari-Slang Ganja genannt wird, das sie zum Meditieren oder zum Reasoning Das heißt nachdenken oder mit anderen debattieren nutzen. Soweit sind wir dann hier auch. Also ich sehe da schon, bei Carmen Miosga, bevor da angefangen wird zu diskutieren, wird erst Cannabis konsumiert. Und jetzt steht hier, in Anlehnung an Offenbarung 22,2, die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker.
Oh, ja.
Wird Hanf auch als Healing of the Nation, Heilung der Völker, bezeichnet. Konsumiert wird das Rauschmittel häufig mit einer Chalice. Chalice?
Eine Pfeife oder was ist das?
Ist eine Pfeife, die meist von Mitgliedern der Rastafari-Bewegung zum Rauchen von Marihuana verwendet wird. Ja, das ist ja interessant, ne?
Ja, aber jetzt stell dir vor, es spielt gerade die Platte, du hörst gerade Revolution oder Talking Blues und siehst dazu noch dann raus noch in deinem Pfeifchen da so ein bisschen Marihuana. Und machst ein bisschen Reasoning.
Also, ich meine, Sebastian, du könntest das ja durchaus machen jetzt, wo Cannabis dann legal werden wird. Ja,
du doch auch.
Würdest du es denn tun?
Nee, schmeckt mir nicht. Also weiß ich, ich weiß gar nicht, wie es schmeckt, ne? Aber allein der Geruch, ich finde das eklig. Ja, ist einfach ein.
Ich könnte es ja nicht machen. Du könntest es machen.
Warum könntest du es machen? Nicht machen.
Weil ich die Platte nicht mehr hören werde.
Ach so, ja, aber dann hörst du halt daneben, Creedence dabei. Hörst du die Creedence-Platte und dann kannst du es genauso rauchen. Ja, das ist überhaupt kein, überhaupt kein Thema.
Ja. Ja. Sebastian, als Fazit. Ich habe verstanden, diese Platte ist nun... Also sie hatte einen gewissen Einfluss. Sie ist global angekommen und gefeiert worden. Sie ist offensichtlich berechtigt in diesen 1001 Alben drin, in diesem Kanon. Sie ist sozialkritisch und auch religiös. Kann der heutige Hörer, der jetzt meinetwegen 20 ist, 25, betrifft den das?
Absolut. Die Texte sind auch absolut zeitlos und topmodern. Das sollten die alle mal lesen.
Aber versteht er die Texte?
Ja, da habe ich meine Zweifel.
Jetzt der Deutsche.
Ja, genau. Wir könnten Helene Fischer fragen, ob sie da vielleicht eine deutsche Interpretation von machen kann.
Das ist übrigens ein interessantes Gedankenexperiment, das ich mir bei einigen Alben auch so gestellt habe. Aber jetzt mit Jamaika ist eine andere Sache. Wenn man diese Musik mit diesen Themen, also im Prinzip, wenn man die Songs eins zu eins übersetzen würde von einem, meinetwegen, wie hieß er?
Gentleman. Ja.
Der würde jetzt dieses Album rausbringen, eins zu eins mit deutschen Texten und die Musik identisch.
Ja.
Hätte er Erfolg?
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Ich denke schon.
Aber sind diese Themen nicht doch sehr spezifisch?
Ist es spezifisch? Es geht um...
Ja, auf die schwarze Bevölkerung.
Ja, aber ist doch immer noch aktuell. Und man kann es...
Ja, aber deswegen frage ich ja, ob das in Deutschland überhaupt funktionieren würde. Müsste man da nicht ein anderes Thema wählen? Also wir haben ja jetzt nicht so das Problem, dass wir zurück nach Afrika müssten.
Nein, aber Armut ist ein Thema.
Dann wären wir ja schon wieder Kolonisatoren.
Vermögensverteilung ist ein Thema. Ja.
Ja, aber das ist ja... Da sind wir ja schon wieder dabei, ne? Er hat 2 BMWs und was weiß ich, war Multimillionär. So wie die anderen auch, Lennon und Jagger und wie sie alle heißen. Wie passt das zusammen? Wobei ja auch in diesem NZZ-Artikel erwähnt wird, dass John Lennon war in seinem Rolls-Royce, diesem bunt bemalten Rolls-Royce unterwegs, musste an einer Ampel halten, natürlich mit dem Fahrer. Er selbst war ein ganz grässlicher Fahrer. Er saß hinten drin und an der Ampel musste gestoppt werden und die Fans sahen ihn und hämmerten dann so vor den Wagen vor. Und der Chauffeur wollte aussteigen und sie verscheuchen. Und da sagte John Lennon zu ihm, ach, lass sie doch, sie haben ihn ja bezahlt.
Ja, das stimmt doch.
Da schließt sich der Kreis.
Da ist was dran, ja.
Ja.
Ja. Ja, gut, aber das würde heute, glaube ich, keiner mehr machen. Also, weiß ich nicht.
Aber dennoch, wir waren bei der Musik. Ja. Vielleicht könntest du kurz in die Spotify-Statistik schauen, wie es denn da aussieht bei diesem Album, wie da die Zahlen sind. Dann haben wir so einen, im Prinzip ja so einen modernen Maßstab, wie das Album heutzutage noch ankommt.
Ja, was mich da etwas irritiert, was heißt irritiert, ne, aber was mich erstaunt hat, ne, mein Lieblingslied Revolution hat nur gut 4 Millionen Wiedergaben auf Spotify, ist das Lied, das am zweitwenigsten geklickt wurde sozusagen auf diesem Album.
Es gibt ja auch einen Beatles-Song, der Revolution heißt. Wie viel hat der denn wohl?
Ja, kann ich gleich mal gucken. Aber...
ja, damit man mal so einen Vergleich hat. 4 Millionen, ist das viel, ist das wenig?
Jetzt ist natürlich ein absoluter Bob Marley-Klassiker auf diesem Album. Lied Nummer 2.
Ja, aber da muss ich dazu sagen, No Woman, No Cry kannte ich tatsächlich nur in dieser Live-Version. Und als ich jetzt diese Album-Version gehört habe, die ja, weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher rauskam, da dachte ich, um Gottes Willen, was hat Bob Marley denn mit diesem tollen Song gemacht?
Ja.
Denn ich kannte nur die Live-Version.
Ja, die Live-Version gefällt mir auch besser.
Finde ich besser.
Aber ich muss sagen, insgesamt finde ich dieses Lied jetzt nicht so toll. Ich finde da andere Lieder deutlich besser. Aber dieses Lied, um jetzt nochmal auf die Statistik zu kommen, über 45 Millionen Mal geklickt. Also in dieser
jetzt in
Version.
In dieser Version nur, oder in der Live-Version?
In dieser Version, in dieser Album-Version. Ah, ja. Und das ist natürlich eine Hausnummer. Insgesamt müsste ich jetzt nochmal gucken, Bob Marley hat wahrscheinlich viele monatliche Hörer. Ja, er hat knapp 28 Millionen monatliche Hörer.
Wie viel hatten die Kings in der letzten Woche?
Die haben knapp 7 Millionen.
Also ein Viertel von Bob Marley. Ja.
Gut. Ja, ich muss sagen, diesmal irgendwie eine Fahrt-Episode.
Ich fand sie super.
Ja.
Sie passt zum Album.
Ja.
Ohne Höhen und Tiefen, einfach wabert sie so vor sich hin. Wir haben keine großen Insights liefern können. Ein paar Anekdoten, die hin und wieder an den Haaren herbeigezogen waren. Aber ansonsten eine Stunde zwei wäre es doch nur immer so.
Ah, ja, eine kleine Anekdote kann ich noch erzählen, was mir heute passiert ist. Ich habe zur Einstimmung, höre ich ja dann immer kurz vor unserer Aufnahme hier, höre ich immer noch mal in das Album rein. Das habe ich diesmal auch gemacht und ich habe richtig aufgedreht. Ich habe es mal richtig laut eingestellt und hatte das Fenster auf, weil hier ist so einer der ersten fast frühlingshaften Tage und es war sehr sonnig. Und das hat viele Nachbarn wohl nach draußen gelockt und nebenan war so eine kleine Garten-Kinderparty. Und die haben auch Musik angehabt. Jetzt keine Kindermusik, wie man vielleicht meinen könnte. Nein, sie haben quasi als Kontrastprogramm zu meinem Bob Marley haben sie Walk Like an Egyptian gespielt. Wie heißt noch die Band, die das Spiel gesungen hat?
Die Bengals?
Ja, genau. Das lief da.
Ist doch klar, weil es ein Kindergeburtstag ist. Also gibt's nur Bengals. Ja,
also, das ist so in einer Lautstärke, ne? Da musste ich den Bob nochmal lauter drehen. Und da haben wir uns so ein bisschen gebettelt. Und da muss ich sagen, also auch vom Inhalt, erstmal vom Sound her, ne? Von der Art und Weise, wie da die Musik gemacht ist. Und natürlich von der Botschaft, da konnten sie natürlich gegen Bob überhaupt nicht anstinken.
Aber überhaupt nicht. Gegen den Wiedergekehrten, den Allerhöchsten.
Egyptian, ich bitte dich.
Also wirklich.
Ja, also, insofern hört doch mal rein. Und und wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Gibt es eigentlich Kommentare bei uns?
Gibt es das überhaupt? Ich weiß gar nicht. Wir haben es ja noch nicht fertig. Das wird alles erst in der Zukunft geplant.
Ja, ich glaube schon.
Ich möchte jetzt noch ganz am Schluss möchte ich noch sagen, dass sich jetzt hier wieder der Kreis schließt mit Walk Like an Egyptian. Denn, so wie ich das eben gelesen habe, gab es schon im alten Ägypten Dreadlocks.
Ja, ich habe gelesen, dass die Dreadlocks sogar schon in der minoischen Kultur aufgetaucht sind. Ja.
Und da müsste man sich jetzt fragen, ob die Jamaikaner sich nicht kultureller Aneignung hier bedienen.
Das ist ja die große Kritik an die Woken, die gesagt haben, dass ein weißhaariger Deutscher in Hannover kein Reggae spielen darf. Ja, da gibt's doch so eine Hannoveraner Band, die
dürfen nur die Griechen oder Ägypter das tragen.
Ja, und das ist ja die Gegenargumentation, dass man sagt, nein, das ist natürlich keine kulturelle Aneignung, weil bereits die Rastafari kulturelle Aneignung betrieben haben, weil sie hier diese Dreadlocks übernehmen, die eigentlich auch nicht ursprünglich zu dieser Kultur gehört, ja?
Ja.
Gehören.
Also die ist nicht autochton, sagt man ja, das?
Vielleicht.
Ja.
Gut. Aber ist doch interessant. Das ist ein schönes Beispiel. Mal daran sieht man, was für ein Schwachsinn dieses Konzept der kulturellen Aneignung ist. Es ist einfach völliger Blödsinn.
Wir eignen uns jeden Tag etwas.
Ja, und ich finde, Kultur entsteht und Kultur entwickelt sich. Kultur ist ein universelles.
Im Austausch.
Im Austausch, und es ist ein universelles, ja, Gut, und da gibt es keine Eigentumsverhältnisse. Es besitzt niemand, ist niemand im Besitz einer Kultur. Man weist Kultur auf, man übernimmt kulturelle Einflüsse, und ist das nicht gerade das Schöne daran?
Das ist ein sehr versöhnliches Schlusswort.
Absolut.
Es passt zu unserem Podcast, ja, denn wir eignen uns hier auch sehr, sehr viel an. Und sehr vieles davon stimmt
nicht. Und wir maßen uns auch einiges an. Und wir haben auch von vielen.
Wir maßen uns an.
Keine Ahnung.
Wir eignen uns an.
Und wir prahlen hier allenfalls mit Halbwissen, das wir aus Wikipedia gelesen haben.
Ja, und spontan
und wer
teilweise
weiß, wer diese Wikipedia-Einträge geschrieben hat, irgendwelche britischen Skinheads. Man weiß es überhaupt nicht. Oder erstmal.
Während sie Bob Marley gehört
ja,
haben.
Ja, genau. Und da kann auch viel Quatsch drin stehen. Und wir verbreiten jetzt auch noch diesen Quatsch weiter. Dafür entschuldigen wir uns.
Das würde dann zur neuen Kultur führen.
Ja, und ist doch gut. Es ist alles im Fluss. Alles ist in Bewegung. Und es entsteht was Neues. Ist doch schön.
Du hast zu viel Bob Marley gehört.
Ja, genau.
Fast könnte man meinen, der kulturelle und musikalische Einfluss Jamaikas hätte Sebastian übermannt bei unserer Reise per Album durch die Galaxis, die uns heute über jamaikanische Rhythmen, kreolische Sprachaneignung und deutsche Gentleman-Musiker hin zu Gesten und Frisuren von Politikern sowie der Legalisierung von Cannabis führte. Ob unsere Reise derartig high weitergehen wird? Die nächste Episode wird es zeigen.